Heute sind wir früher wie sonst, merkt ihr das? Keine Angst, ich nehme ja nicht mehr Zeit deswegen. Das war's wahrscheinlich, oder? Ganz im Gegenteil. Ich hatte etwas vorbereitet und war gestern eigentlich fertig. Und gestern Nachmittag kommt ein Impuls zu mir, den ich dann aufgriff und habe das Vorherige einfach auf der Seite gelassen und habe mir dann einige Notizen gemacht. Das möchte ich heute Morgen gerne weitergeben. Es ist vielleicht nicht so das Klassische, was ihr gewöhnt seid, zu einer Kindersegnung hin. Wir hatten ja relativ häufig Kindersegnungen. Und da kommt meistens etwas speziell über Familie und Kinder und so weiter. Das wird es heute auch sein, aber doch in einer etwas anderen Form als sonst. Ich möchte euch dazu etwas lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Kapitel 9, Kapitel 17 und aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 7. Ich möchte nochmal beten vorher. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Herr, du bist da, das hast du uns gesagt, wenn wir zusammenkommen, dass du mit uns bist. Wir wollen uns bewusst erneut in deine Hände legen und dich einfach bitten, dass du uns berührst, dass du uns ansprichst. Durch dein Wort ist lebendig, Herr, und du möchtest uns Wahrheit offenbaren. Und du sagst, wenn wir die Wahrheit ergreifen, wenn wir in deinem Wort bleiben, dann setzt sie uns frei. Und wir möchten dich sehen und dich kennenlernen, so wie du wirklich bist, mehr und mehr. Und wir danken dir dafür, dass du ein dich offenbarender Gott bist, auch heute noch, dass du erfahrbar bist und dass wir dich kennenlernen dürfen und dass wir mit dir leben dürfen. Danke, Herr. Amen. 1. Mose 1, Vers 26, 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. 1. Mose 9, Vers 1, das ist jetzt eine ganze Weile später, nach der Sintflut. Dann heißt es: Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und dann nochmal eine ganze Weile später in demselben Buch, aber es sind viele, viele Jahre vergangen, und hier geht es um Abraham. Dann heißt es in 1. Mose 17, Vers 6, Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Und so geht es weiter, und schließlich tritt Mose auf, und wir sehen das Volk Gottes in Ägypten, und dort heißt es dann in 2. Mose 1, Vers 7, Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden stark, sehr stark, und das Land wurde von ihnen voll. So, das wiederholt sich ständig in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift. Gott schafft alles und er beginnt sein Werk und er gibt einen Auftrag und es werden immer mehr und immer mehr. Es werden Kinder gezeugt, die Kinder zeugen wieder Kinder und so weiter. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Konzept, das sich Gott hier ausgedacht hat. Er schuf Menschen, und das heißt in seinem Bild, ihm ähnlich ausgestattet mit Fähigkeiten, ähnlichen Fähigkeiten, wie er sie selbst hat. Und eine dieser Segnungen, die sie hier empfangen haben, war Fruchtbarkeit. Sie konnten schöpfungsmäßig wirken und Gott beteiligte sie auf diese Art und Weise an seinem Schöpfungswerk. 6 Tage lang hatte Gott gewirkt und geschaffen und die Dinge erschaffen und geordnet, und am 7. Tag ruht er sich aus. Die weitere Entwicklung überlässt er jetzt ganz vertrauensvoll dem Mann und der Frau. Jetzt dürfen sie Hand anlegen. und beginnen schöpfungsmäßig tätig zu sein. Jetzt waren Sie an der Reihe, diese Arbeit oder besser gesagt das Werk, das Gott begonnen hat. Und im Epheserbrief heißt es das Poema Gottes, das Kunstwerk, das Werk eines großen Künstlers weiterzuführen und fortzuführen. Gott nimmt Sie einfach mit hinein und überlässt Ihnen jetzt die weitere Ausgestaltung der Dinge. Er hat sie ja nicht komplett als Familie geschaffen. Hätte er auch tun können. Er hat einen Mann geschaffen und eine Frau, hat sie gesegnet und ihnen gesagt, wie sie sich weiter bewegen können. Aber er hat ihnen nicht 5 oder 10 oder 36, 48 oder 60 Kinder auf die Seite gestellt. Hätte er tun können. Die Versorgung war sichergestellt. Das Umfeld war optimal, wäre kein Problem gewesen für Gott. Aber er tut es nicht, sondern er sagt, dafür dürft ihr jetzt selbst sorgen. Ihr habt alle Fähigkeiten dazu. Und das war wunderbar. Es war ganz eindeutig, Gott hatte auch hier wieder eine klasse Idee und einen Weg vorbereitet, den sie gehen konnten, der einfach spitze war und der bis heute schlicht und einfach Spaß macht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einer lacht. Gott hat ja einen Weg bereitet, wie sie zu ihren Kindern kommen konnten. Ja? Und sie ermutigt, sein Werk auf diese Art und Weise schöpfungsmäßig einfach fortzuführen. Und das ist super. Bis heute. Verbunden mit großer Freude für alle Beteiligten. Aber damit es geschehen konnte, gab es eine Voraussetzung, die erfüllt sein musste. Und diese Voraussetzung war Liebe. Liebe war die Voraussetzung. Sie brauchten sich nur so zu lieben, wie Gott sie liebte. Und dann würden sie sich miteinander verbinden. Und eine Verbindung würde entstehen, die sie trotz der Unterschiedlichkeit. Und Männer und Frauen sind krass unterschiedlich, ja. Spätestens nach wenigen Jahren Ehe weiß man das. Aber in dieser Liebe, die sie füreinander haben, entsteht eine Verbindung und eine Einheit, die jetzt auf einmal ergänzend wirkt. Denn Mann und Frau sind nicht nur unterschiedlich, sondern sie ergänzen eben auch einander. Und in dieser Einheit, in dieser Liebesverbindung, sagt Gott, entsteht neues Leben. Entsteht neues Leben. Und so hat es Gott geordnet und so hat es sie mit hineingenommen in sein Schöpfungswirken. Im Neuen Testament lesen wir mehrere Male, wo es heißt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das heißt auch, Gott ist Licht, Gott ist Geist. Aber mehrere Male wird betont, Gott ist Liebe. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er hat einfach geliebt. Der Grund der Schöpfung war nichts anderes als Liebe. Die Bibel sagt, dass Gott ein Vaterherz hat. Und ein Herz voller Liebe, dass er selbst Liebe ist. Und Liebe muss sich ausdrücken. Liebe muss sich verschenken. Liebe will weitergeben. Liebe will segnen. Wenn aber kein Gegenüber vorhanden ist, ist Liebe keine Liebe. Man muss ein Objekt haben, das zu lieben ist. Sonst ist es nicht wirklich Liebe. Und Gott hat es so geordnet, dass er sich ein Gegenüber geschaffen hat in dem Mann und der Frau. Und hier legt er seine ganze Liebe hinein. Und sie sollten jetzt durch die Liebe, die bei ihnen und in ihnen war, mit der Gott sie geliebt hat, mit der Liebe, durch die Gott alles begonnen hatte und die immer noch in ihnen wirkte, dieses weiterführen, was er begonnen hat, und tätig werden und sich am Werk beteiligen. Kann man das verstehen bis hierher? Doch, denke ich schon. Sie sollten sich beteiligen. Wie Gott uns liebt, das wissen wir, so lieben Eltern ihre Kinder. Und die Kinder lieben ihre Eltern. Das ist ganz normal, dass Kinder ihre Eltern lieben. Mama und Papa sind die Besten. Zumindest die ersten Jahre. Dann kann sich schon etwas ändern. Aber so in der, wirklich ersten Kindheitsphase ist es ganz wichtig, das sind die besten und das ist das Wichtigste, die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder. Es ist niemand, der so wichtig ist wie Mama und Papa. Und so, zeigt uns die Schrift, sollte eigentlich unsere Liebe als Kinder Gottes auch zu Gott sein. Nämlich in einer engen und innigen Beziehung zu dem, der uns geschaffen hat, sollten wir leben. Das waren ja nicht unsere Eltern. Unsere Eltern haben uns nicht geschaffen, obwohl sie am Schöpfungswerk beteiligt sind. Gott hat dem Menschen zwar die Fähigkeit gegeben, zu zeugen, einen anderen Menschen zu zeugen, aber einen Menschen schaffen, das kann nur Gott und sonst niemand. Und Gott selbst trug lange, bevor wir gezeugt wurden, in sich, dass hier ein neuer Mensch, ein ganz besonderes Wesen, in einer Atmosphäre der Liebe und der Geborgenheit durchbrechen sollte, gezeugt von Zweien, die sich lieben. Und jeder von uns war in den Gedanken im Herzen Gottes schon von Ewigkeiten her vorhanden. Und Gott hat in seiner Voraussicht festgelegt, dass jeder Mensch durch eine Frau und einen Mann, die sich lieben, durch den Mann gezeugt wird und durch die Frau geboren werden soll. Das war Gottes Plan. Und die Liebe und die Fürsorge Gottes sollte dabei die Lebensgrundlage für alles sein, denn von ihm geht alles aus. Und die Bibel sagt uns im Johannesevangelium, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Das heißt, alles, was wir brauchen, stellt Gott zur Verfügung. An einer Stelle im Neuen Testament schaut Jesus auf die Leute, die sich so sehr sorgen und sagt, Leute, macht euch keine Sorgen. Schaut die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und sie ernten nicht, doch euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Und ihr seid viel wertvoller als sie, sagt er. Das heißt, er legt ein schweres Gewicht auf diese Versorgung und die Liebe Gottes, die für die Kinder, für seine Kinder natürlich da ist. Und deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, als er danach gefragt wird, was denn das größte Gebot sei, was das Wichtigste und das Wesentliche überhaupt sei. Dann sagt er an dieser Stelle, das Wichtigste ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Er sagt, ein zweites ist diesem ersten gleich und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wissen natürlich, dass etwas geschehen ist. Es ist nicht mehr wie am Anfang und die anfängliche Harmonie ist leider durch den Sündenfall empfindlich gestört worden. Die Dinge haben sich verändert. Wir wissen, dass der Mensch nicht länger mehr auf Gott hören wollte, sondern er beginnt auf eine andere Stimme zu hören, die ihm sagte, du kannst doch selbst wie Gott sein. Du brauchst Gott doch nicht. Du kannst selbst wissen, was gut und was böse ist. Und so vertraut der Mensch Gott, der ihn aus lauter Liebe geschaffen hat, nicht mehr und ist aus seiner Beziehung zu Gott herausgefallen. Das war der Sündenfall. Ja. Die Beziehung war zerbrochen. Es gab kein Vertrauen mehr von Seite des Menschen zu Gott. Und jetzt wusste der Mensch tatsächlich auf einmal, wie es die Schlange gesagt hatte, was gut und was böse ist. Er wusste es aber aus eigener Erfahrung. Er wusste es aus der Tat, aus dem eigenen Erleben, was böse ist. Und deshalb wusste er auch, was gut gewesen wäre. Die Erkenntnis von Gut und Böse kam durch das eigene Handeln. Es war keine theoretische Erkenntnis, sondern handlungsmäßige Erkenntnis. Aber jetzt war es zu spät. Und dann lesen wir weiter, da schämte sich der Mann und die Frau voreinander. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Oder weil sie nackt waren, schämten sie sich voreinander. Und dann geht es weiter und sie machten sich Kleider aus Feigenblättern. Nicht um ihr Geschlecht zu bedecken, das kannten sie. Ja, die ganze Zeit vorher waren sie nackt und sie kannten sich von oben bis unten, das war klar, sondern um ihre verlorene Unschuld zu kaschieren, die der andere jetzt nicht mehr sehen sollte, die unangenehm war und peinlich. Denn sie erkannten ja jetzt Gut und Böse. Und das haftete ihnen plötzlich an. Und sie konnten es nicht mehr loswerden. Sie konnten es nicht mehr auslöschen. Aber Blätter welken. Auch Feigenblätter. Sie vergehen und zerfallen zu Staub. Das heißt, sie sind keine angemessene Bedeckung für das, was vorher geschehen war. Und so verstecken sich dann der Mann und die Frau, als sie hören, dass Gott in den Garten kommt und er ruft: Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und jetzt fürchten sie sich plötzlich vor Gott, weil sie wussten, dass Gott auch hinter das Feigenblätterkleid schaut und den Schaden längst wahrgenommen hat. Und er sieht all die Dinge, denn nichts bleibt vor ihm verborgen. Das nächste, was wir dann lesen, ist, wie Gott handelt. Da machte ihnen Gott, der sie ja immer noch liebte und der ihnen helfen wollte, er machte ihnen Kleider aus Fell und bedeckte sie damit. Das heißt, er ließ wenigstens ein Tier sterben, damit sie dann schließlich wieder voreinander und auch vor ihm stehen konnten und nicht ständig in Scham sich verstecken mussten, obwohl die Scham blieb. Aber das Misstrauen gegen Gott im Menschen und die Abweisung der Liebe Gottes hatten einfach tiefe Spuren in ihnen hinterlassen und trugen fortan in den Beziehungen auch der Menschen untereinander bittere Früchte bis zum heutigen Tag. Die zeigen sich heute noch. Bald darauf erschlägt Kain seinen Bruder Abel. Und Missgunst und Lieblosigkeit und Eigennutz sind die sichtbaren Auswirkungen der Abkehr des Menschen von Gott und zerstören seitdem bis heute viele Beziehungen der Menschen untereinander. Ich möchte jetzt keine Liste auflisten, das wissen wir selber. Dann vergehen zunächst einmal Hunderte von Jahren, einige tausend Jahre. Und plötzlich lesen wir, heute in der Rückschau natürlich, plötzlich lesen wir in Gottes Wort, im Galaterbrief, dass es dort heißt: Und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Der Mensch konnte unmöglich zu Gott zurückkehren, aber die Liebe Gottes hatte nicht nachgelassen, kein bisschen. Er hat immer noch genauso geliebt und hatte einen Plan und einen Weg, um das, was dem Menschen unmöglich war, doch möglich zu machen, nämlich indem er zu uns kam. Und jetzt kommt Jesus und Gott wird in ihm Mensch. Und das Erstaunliche ist, wieder haben die Menschen ihm nicht geglaubt, ihm nicht vertraut, sondern sie haben ihn erneut verworfen. Und plötzlich hört man ihre Rufen: Hinweg mit ihm, hinweg, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So, das Evangelium ist als gesamtes Evangelium, auch die Dinge, die scheinbar so negativ sind, alles ist die gute Botschaft. Und dann sehen wir an verschiedenen Stellen oftmals kleine Hinweise, kleine Einschübe, die aber alle von Bedeutung sind, die Gott schon im Alten Testament prophetisch durch die Propheten oder in den Psalmen vorausgesagt hat, und die sich dann beim Kommen Jesu und durch sein Leben hindurch erfüllt haben. Oftmals kleine Randbemerkungen, die in Jesus erfüllt wurden, nach Jahrhunderten erst, eben als er kam. Und eine dieser Randbemerkungen, die liest man schon in den Psalmen. Und man liest sie dann eben im Neuen Testament als die Beschreibung der Kreuzigungsszene, was dort vor sich ging. Und dann heißt es, bevor sie ihn ans Kreuz nagelten, nahmen sie ihm seine Kleider und sie verteilten sie unter sich. Jesus lässt sich seine Kleider nehmen. Er verliert seine Kleider. Später lesen wir, auch schon prophetisch vorher bei Jesaja, dass die Kleider des Königs die Kleider der Gerechtigkeit sind, die Kleider des Heils. Wer diese Kleider trägt, der ist Gott recht. Er ist gerecht vor Gott. Und Jesus lässt es zu, dass er seine Kleider genommen bekommt. Und die Menschen verteilen diese Kleider unter sich. Jetzt ist er nackt. Und so hängt er dann an diesem Kreuz. Der Unschuldige, dem nicht seine Unschuld geraubt wurde, sondern seine Kleider geraubt wurden. Und er fängt an und betet für die Schuldigen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und lade mir auf, was sie getan haben. In Klammern. Das hat er hier nicht gebetet an der Stelle, aber das war der Plan. Lade mir auf, was sie getan haben. Das heißt, nun trägt er öffentlich, in aller Öffentlichkeit, ihre Sünde, die sie aus Scham von Anfang an versteckt haben, dass sie niemand sieht. Und die aber dennoch da ist. Und dann lesen wir erneut bei Jesaja und auch hier in der Szene direkt, sie wenden sich ab von ihm, können ihn nicht anschauen. Bei Jesaja heißt es, als er dort hing, 750 Jahre bevor es Kreuzigung überhaupt gab, prophezeit Jesaja über ihn. Er sagt, wie man das Gesicht vor jemanden verbirgt, wendeten sich die Leute ab, sie konnten ihr eigenes nicht anschauen. Das war ihrs, was dort war. Und so verachtet war er von den Menschen. Sie wollten es verstecken bei sich selbst. Als es durch ihn öffentlich wurde, war er verachtet. Aber nicht so bei Gott. Er sieht auch diesmal durch alles hindurch und sieht, was dem Menschen anhaftet. Doch diesmal ist dieser Mensch gleichzeitig Gottes Sohn und Menschensohn. Er ist der Ben Adam, der Sohn des Adam. Geboren durch eine Frau kam er in diese Welt. Und jetzt hängt der Mensch, den Pilatus hinausführt, und er steht unter den Kasematten und er sagt dem Volk, seht hier, der Mensch. Ho Anthropos, sagt er an dieser Stelle. Er sagt nicht, welch ein Mensch, sondern er sagt, Ho Anthropos, der Mensch. Einfach der Mensch. Und Gott sieht wiederum diesen Menschen, und es ist der Adamssohn in diesem Fall. Und hier wird jetzt nichts mehr kaschiert. Nichts wird zugedeckt. Keine Schuld wird verschoben. Die Frau, die du mir gabst, sie gab mir und ich aß. Und die Schlange hat mich verführt, sagt die Frau. Nein, nichts von alledem. Keine Schuld wird mir verschoben. Die Schuld wird fixiert hier am Kreuz. Und sie bleibt auf diesem Mann. Nichts wird zugedeckt. Jesus bleibt nackt und unbekleidet dort am Kreuz. Und dann lesen wir im Neuen Testament und bei Jesaja, in Jesaja 53, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht. Und jetzt kommt der Punkt. Gerade dadurch kann Gott selbst jetzt, der Mensch konnte es nicht, aber gerade dadurch kann Gott selbst jetzt es auslöschen, und ein für alle Mal entfernen, indem er alles, Jesus selbst und alles, was mit ihm und an ihm ist, sterben lässt. Der Makel wird entfernt durch den Tod dieses Mannes, auf dem der ganze Makel liegt. Nichts wurde zugedeckt, es wurde alles öffentlich und es gibt keine Möglichkeit, das zu entfernen, außer durch Tod. Und Gott lässt hier seinen Sohn, der gleichzeitig der Adamssohn ist, der Mensch, sterben. In einem alten Lied heißt es, wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Wie tief muss Gottes Liebe sein, um einen solchen Plan zu haben, um mit einem solchen Makel fertig zu werden, in einer Art, die wirklich recht ist und nicht einfach nur die Sünde übersieht. Ja, ich bin ja Gott, das ist alles in Ordnung. Kein Problem, deine Sünde. Nein, nein. Gott ist heilig und gerecht, und wenn er die Sünde nicht richtet, ist er nicht mehr heilig und er ist nicht mehr gerecht, sondern ist voller Willkür, lässt alles zu, lässt alles agieren. Aber die Liebe Gottes, wie wir es vorhin schon gehört haben, sucht einen Weg, um die Gerechtigkeit Gottes aufrechtzuerhalten und zur Erfüllung zu führen. Und das geschieht allein auf diesem Weg, indem er die Sünde richtet, und er richtet sie nicht an dem Sünder, sondern an dem Unschuldigen, der die Stelle des Sünders einnimmt und löscht sie so ein für allemal aus. Fantastisch, fantastisch. In Römer 5, Vers 7 lesen wir, kaum jemand von uns würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn er schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber hat seine Liebe zu uns gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Welche eine Liebe ist das, die sich so hingibt, dass wir wieder heimkommen können? Makellos, völlig befreit. Welch eine Liebe ist es, die jeden Sünder annimmt und die jeden, der es annehmen mag und sich damit beschenken lassen will, wieder zurückversetzt in den Zustand der Unschuld. Was für eine Liebe ist es, die selbst den ganzen Schaden auf sich nimmt und so vergibt, dass alles, was uns von Gott trennt, ausgelöscht wird für immer. Und es für immer möglich macht, eine Beziehung von Herz zu Herz jetzt mit ihm wieder haben zu können. Das ist Liebe. Das ist das, was Gott geplant hat von Anbeginn. Und es hat ihm alles gekostet. Das war nicht nur ein Scheck, der ausgeschrieben wurde. Sondern es hat ihm alles gekostet, diesen Plan auszuführen. Das ist die Liebe Gottes zu seinen Kindern. So, wenn wir heute Kinder segnen, unsere Kinder von den Giesibels, von Gregers und noch einigen anderen, dann geht es dabei nicht bloß um ein bisschen kirchlichen Segen und um eine fromme Tradition, in der wir so etwas tun, ne? Sondern dann befehlen wir unsere Kinder und uns auch selber diesen Gott an, der das getan hat, der das getan hat. Max Lucado sagt einmal, Gott hat sich selbst als ein treuer Vater erwiesen. Nun liegt es an uns, Kinder zu sein, die ihm völlig vertrauen. Jetzt sind wir dran, ihn nicht ein drittes Mal zu verwerfen und zu sagen, hinweg mit dir, sondern durch den Beweis der Liebe, den er erbracht hat, unsere Herzen berühren zu lassen und uns zu bewegen aus dieser Haltung der Ablehnung und der Furcht und der Angst gegen Gott, uns ziehen zu lassen durch seine Liebe in seine Gegenwart und Ja zu sagen und dem zu vertrauen, der so gehandelt hat, der bewiesen hat, dass er vertrauenswürdig ist. Heute kennen viele Gott nicht mehr. Sie leben fern von Gott, ohne Gott. Vor 4 Wochen rief mich ein Schulfreund an und sagte mir von einem anderen Schulfreund. Den hatte ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und er sagt, er ist 2 Mal in München im Krankenhaus gewesen. Es geht ihm schlecht, er weiß nicht, was er hat, ob ich ihn mal anrufen kann. Ich bin doch Pfarrer. So, ja, du hättest auch anrufen können. Du warst zumindest auch mal Christ. Ja, war er wirklich? Er hat dann Abstand genommen. Aber ich rief dann an, habe ihn im Krankenhaus nicht erwischt und dann 14 Tage später zu Hause bei ihm. Der lebt immer noch in dem Ort, wo ich herkomme. Und seine Frau gibt ihm das Telefon und dann erzählt er mir, dass Krebs bei ihm diagnostiziert ist und er noch zwischen 3 und 6 Monaten etwa zu leben hat. Dieser Mann hat Karriere gemacht. Der war ein sehr erfolgreicher Unternehmer, hat 3 Kinder und hat schon alles geordnet. Sein ältester Sohn mit 33 hat die Firma bereits übernommen. Es war alles super und er sagt, es geht mir eigentlich gut, ich hatte ein tolles Leben. Und er hat so geredet, dass man den Eindruck hatte, das macht ihm gar nichts aus. Ist das so locker gewesen? Sagt er, ich habe ein schönes Leben gehabt und das passt schon so weit. Meine Kinder übernehmen das Geschäft, es ist für alles gesorgt. Und ich war einen Moment lang irritiert. Dachte ich, das gibt es doch nicht. Und dann sagt er mir, dass er im Moment schwere Medikamente nimmt, die ihn aufhellen, damit er nicht völlig in ein Loch versinkt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihn persönliche Dinge fragen kann und ihm was sagen kann. Er war sehr offen. Habe ihn dann gefragt, ob er weiß, wo er hingeht, ja, was auf der anderen Seite ihn erwartet. Und er sagt, das kann ja keiner wissen. Da sagt er, nun, man kann es schon wissen, ja. Und habe ihm einige Dinge von Jesus gesagt und er wurde immer offener. Sagt Toni, red weiter, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich habe mich mein ganzes Leben lang, ist 55, so alt wie ich, mein ganzes Leben lang noch nie um Gott gekümmert. Ich habe nie nach Gott gefragt, sagte er. Nie. Ich hatte immer zu tun. Dann sage ich, jetzt ist Zeit dafür. Höchste Zeit. Habe ihm erklärt, was er tun kann, habe mit ihm gebetet und er hat es wirklich ernsthaft angenommen und hat mich gefragt, ob ich seine Beerdigung machen werde. Anschließend. War nicht nur berührt, sondern da ist etwas geschehen in ihm plötzlich. Angesicht des Todes. So, es geht eben nicht einfach nur darum, dass Gott irgendwo da ist und wir vielleicht auch irgendwie an ihn glauben. Dadurch ändert sich nicht prinzipiell etwas in unserem Leben. Sondern es geht darum, mit ihm zu leben, ihm Raum zu geben in unserem Leben, ihm Anteil zu geben in unserem Leben, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist, weil jeder hat so seine eigenen privaten Vorstellungen von Gott. Es geht darum, ihn zu erfahren und zu beginnen, uns von ihm leiten zu lassen, von dem, was er sagt. Und es begann eben schon vor sehr langer Zeit, weil ich gesagt habe, Vorsicht, Vorsicht, lass diesen Baum stehen. Ja. Und hätten sie sich davon leiten lassen, viel Leid wäre nicht geschehen. Aber sie haben sich nicht davon leiten lassen. Und heute viel Leid geschieht, weil die Werte und die Grundlagen, die Grundsätze Gottes, die sein Wesen widerspiegeln, einfach missachtet werden. Und deswegen zerbrechen so viele Dinge. Peter Strauch sagte einmal, wenn ein Mann und eine Frau ihre Beziehung zueinander in die Hände von Jesus legen, kann der Heilungsprozess in der Familie beginnen. Das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Wir müssen gar nicht von den großen Zusammenhängen reden, sondern es genügt einfach, einmal eine Standortbestimmung zu machen, wo wir selbst stehen, wo die Familien stehen, wo die Ehen stehen. Und heute wird nahezu jede zweite Ehe geschieden hier in Deutschland. Tendenz stark zunehmend. Ja. Das heißt, wir haben so nötig, dass hier ein Heilungsprozess geschieht, der aber letztendlich nur wirklich Wirkung zeigen kann, wenn wir uns an den wenden, der weiß, wie es geht. Und nicht immer nur selbst weiter wursteln irgendwie. Ein anderes Wort von Max Lucado ist, gesegnet sind die Menschen, die anerkennen, dass es nur einen Gott gibt und die aufgehört haben, seinen Platz beanspruchen zu wollen. Das ist wirklich wahr. Es ist so heilsam und so wohltuend. Es entlastet enorm, nicht immer die letzte Instanz sein zu müssen. Nicht immer alles richtig machen zu müssen. Und selbst in dem Fall, wo ich einmal total daneben haue, zu wissen, mein Gott ist größer. Es ist alles erledigt. Er hing dort und es wurde schon ausgelöscht. es wurde schon ausgelöscht. Es gibt immer wieder einen neuen Anfang. Ich darf die Dinge immer wieder loswerden. Arno Backhaus, ein Künstler, der vor 20 Jahren mal sehr aktuell war, er sagte, Gott umgibt seine Kinder von allen Seiten, auch von den Schlechten. Auch eine Wahrheit, die ganz wichtig ist, um ein Bild zu bekommen, das der Wahrheit entspricht. Gott sucht sich nicht die Guten und sagt, du bist super, dich segne ich. Sondern er sucht ganz bewusst die, die es selbst nicht gepackt haben. Und Hand aufs Herz, wenn wir eine Weile gelebt haben, zerbricht eine ganze Menge in unserem Leben. In unserem eigenen Innenbefinden, in manchen Beziehungen, viele Enttäuschungen, die durchlebt man einfach. Das bleibt niemandem erspart. Und Gott hält Ausschau nach solchen, die Dinge durchlebt haben und dadurch vielleicht auch offen werden, auf den zu hören, der sie gemacht hat. Und durch ihn heil zu werden und heil zu empfangen. Deshalb kann auch zum Beispiel Margot Kessmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, die ja aufgrund ihrer Alkoholfahrt zurückgetreten ist, ihr könnt euch erinnern, vor einem Jahr oder so, sie konnte trotzdem sagen, Leute, kriegt Kinder. Es könnte das größte Abenteuer eures Lebens sein. Jawohl. Deswegen, egal wie es ausschaut in unserem Leben, wir müssen nicht verzweifeln oder irgendwie uns einsperren oder was weiß ich was tun. Wir dürfen leben, weil wir einen Gott haben, der uns dieses Leben gegeben hat und der auch fähig ist und willig ist, wenn etwas schief geht, uns beizustehen und Gnade zu geben. Und Gnade ist immer das, haben wir auch schon gehört, was nicht verdient ist. Was einfach geschenkt ist und was wir annehmen dürfen als Geschenk von ihm. Barbara Jakob legt den Impuls etwas anders. Sie sagt, etwas vom Wichtigsten, was Eltern ihren Kindern fürs Leben mitgeben können, ist es zu lernen, einander um Verzeihung zu bitten und zu vergeben. Ja, das ist Liebe praktisch. Liebe praktisch bedeutet nicht, nie Fehler zu machen, immer perfekt zu sein. Es gibt nur einen, der so ist. Jesus wird einmal von einem angesprochen, er sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus unterbricht ihn und sagt, was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott. So, wir sind es im Vollsinn des Wortes nicht. Wir machen Fehler, wir versagen, wir sündigen, wir verletzen und so weiter und was alles geschehen kann. Und das ist auch nicht von uns verlangt. Von uns ist verlangt, dass wir lieben. Mit der Liebe, die Gott uns schenkt. Nicht, dass wir perfekt sind. Und so können wir mit unseren Kindern und auch miteinander eben leben. Indem wir dort, wo unsere Unvollkommenheit zutage getreten ist und wir vielleicht durch ein unbedachtes Wort, durch eine schnelle Handlung, nicht bedachte Handlung, jemand anders verletzt haben, um Vergebung bitten, um Verzeihung bitten. Und umgekehrt Vergebung gewähren. Und manchmal kann man Dinge nicht wieder gut machen. Und trotzdem braucht es Vergebung. Das ist Liebe. Und die Frau sagt hier, wenn das unsere Kinder in den Familien lernen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Um Verzeihung zu bitten und zu vergeben. Ganz ehrlich, ich musste manches Mal meine Kinder, einzelne jeweils, um Vergebung bitten. Wer es nicht weiß, wir laufen daheim nicht mit Heiligenschein herum. Ich kann euch echt versichern, wir sind eine, als Pastorenfamilie, ganz normal. Da ist nichts anders. Aber Gott hat uns eben bei 5 Kindern ein großes Übungsfeld auch gegeben. 7 Personen, der Richard ist noch mehr gesegnet hier in dem Fall. Ich habe, glaube ich, 8 Kinder. Liebe zu praktizieren, seine Liebe zu praktizieren. Er hat uns beteiligt an seinem Schöpfungswerk, aber auch dann im täglichen Umgang, in der Praxis der Liebe, wie man miteinander umgeht. Und da läuft nicht immer alles glatt. vorher, bevor wir Kinder hatten, und dann kam eins, unser ältester Sohn, der heute 30 ist, der 32 wird, 31 ist er. Meine Frau und ich, wir haben zunächst ohne Gott gelebt am Anfang. Wir haben uns kennengelernt, wir waren damals jung, ich war 18 oder noch nicht ganz 18, sie war noch nicht 20. Und wir wollten einfach unser Leben genießen. Das will man einfach, wenn man jung ist, ja, sein Leben genießen. Wir haben dann geheiratet, als ich 20 war, und wir haben immer noch genossen unser Leben. Aber ohne Gott. Und das Ergebnis war, dass der Zustand unserer Ehe und unserer Beziehung zusehends schlechter wurde. Bis schließlich nach einigen Jahren alles zerbrochen war in unserer Ehe. Dann kam Gott. Und dann gab es einen neuen Anfang. Zuerst mit ihm und dann miteinander. Und dann kamen noch 4 Kinder. Anschließend zu dem einen, das wir schon hatten. Und wirklich, wenn ich einen Herzenswunsch habe, dann, dass wir alle 5 unserer Kinder mit in den Himmel nehmen. Alle 5. Dass wir alle 5 dabei haben, nicht alle zur selben Zeit, sondern zu seiner Zeit, ja. Aber dass alle 5 mit dabei sind. Das ist auch etwas ganz Normales für Eltern, die Gott kennengelernt haben. Sie wollen, dass ihre Kinder Gott auch kennenlernen und mit ihm leben. Martin Luther hat einmal gesagt, Kinder sind unser größter Schatz. Alles werden wir einmal in dieser Welt zurücklassen. Aber unsere Kinder hoffen wir mit in den Himmel zu nehmen. Das ist wirklich wahr. Und deshalb möchten wir auch, dass unsere Kinder jetzt, hier und jetzt, so wie wir einmal schon Gott kennenlernen. Wir haben das vor 2 Wochen, glaube ich, gehört, der Mario hat es gesagt, in einer christlichen Familie geboren zu sein, bedeutet nicht, dass diese Person automatisch Christ ist, sondern Christ wird man durch Entscheidung. Wir können zwar einer Konfession zugehören, aber eine Beziehung zu Gott entwickelt sich nicht durch eine Konfession, sondern kommt, indem wir uns öffnen für Gott und unser Leben öffnen und ihn hereinlassen in unser Leben, ihn aufnehmen in unser Leben und ihm Raum geben, indem wir Vergebung unserer Sünden empfangen und Gott die Herrschaft in unserem Leben überlassen. Jesus, dir will ich nachfolgen. Denn das ist gut, das ist das Beste, was passieren kann. Und als Eltern wünschen wir uns, dass das natürlich auch mit unseren Kindern geschieht. Dass sie beginnen, ihn zu lieben und mit ihm zu leben. Uwe Rauschenbach, von ihm stammt folgendes Zitat. Er sagt, wir haben als Christen das große Vorrecht, unsere Kinder Gott anzubefehlen. Als besorgte Eltern dürfen wir wissen, dass unsere Kinder nicht aus Gottes Hand fallen können, was auch passiert. Wir dürfen unsere Kinder mit der Zuversicht und Gewissheit erziehen, dass Gott sie nicht aus den Augen verliert. Und das rund um die Uhr. Selbst wenn sie einmal andere Wege gehen. Aber auf diese Dinge baue ich, dass die Liebe Gottes, genauso wie die Liebe, die ich als Mensch meinen Kindern entgegenbringe, nicht aufhört, sondern alles tut, um zu retten, um nach Hause zu führen. Mutter Teresa hat einmal gesagt, ungeborene Kinder sind Gott so nah. Sie spricht hier von Ungeborenen. Ungeborene Kinder sind Gott so nah. Ich bitte die Ärzte in indischen Krankenhäusern, sie hat ja fast ihr ganzes Leben in Kalkutta verbracht, in den ärmsten Vierteln überhaupt. Und sie hat oftmals Kinder aus der Mülltonne geholt. Ich kann mich erinnern an ein Bild, das mal durch alle Zeitungen ging. Sie holt ein Kind aus der Mülltonne, nimmt es in den Arm, wischt ein bisschen das schmutzige Gesicht ab und lässt sich dann so mit dem Kind fotografieren und sagt, ist das nicht das Ebenbild Gottes? Und hier sagt sie, ungeborene Kinder sind Gott so nah. Ich bitte die Ärzte in indischen Krankenhäusern immer, niemals ein ungeborenes Kind zu töten. Wenn niemand es haben will, nehme ich es. Mensch, das ist das Herz Gottes, das hier zum Ausdruck kommt. So ringt und müht unser Gott um jedes seiner Kinder. Auch um unsere, die auch seine Kinder sind. So ist Gott. Und so wollen wir unsere Kinder in seine Hände legen. Wir wollen uns nicht von Gott betteln lassen, dass das geschieht, sondern weil wir wissen, das ist das einzig Gute für sie. Deswegen wollen wir sie ihm hinlegen, ihm weihen und ihm bitten, dass er segnet, und wollen die Kinder segnen, samt den Eltern, die den Segen Gottes ja meist mehr brauchen als die Kinder, damit sie ihre Kinder erziehen können. Das ist nicht einfach. Und in den Evangelien lesen wir, da brachten die Mütter ihre Kinder zu ihm, dass er sie segne. So, und das wollen wir heute Morgen auch tun. Kinder segnen. Und uns alle auch unter seinen Segen stellen. Und das werden wir jetzt tun. Ich möchte aber noch beten vorher. Vater, wir danken dir, dass du ein Vater bist, von dem alle gute Vaterschaft abgeleitet wird. Herr, deine Liebe zu uns ist so wesenhaft, dass Liebe überhaupt nicht von dir zu trennen ist, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du niemand, aber auch niemand verloren sein lässt, sondern dass du jedem nachgehst und alles getan hast, damit wir nichts mehr verstecken müssen, nichts mehr kaschieren müssen, sondern du hast es ein für alle Mal entfernt durch Jesus, deinen Sohn. Danke dafür. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht nur irgendwie entfernt an dich glauben, sondern dass wir dich kennenlernen dürfen und mit dir leben dürfen und dass du uns führst und leitest und dass wir alles aus deiner Hand empfangen, was wir brauchen, Herr. Du weißt, was jeder braucht, noch ehe er ihn bittet. Danke dafür. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Herr, du hast das mit dir tun lassen, was kein Mensch getan hat. Und hast dadurch eine Erlösung geschaffen, die fast so unglaublich ist, um wahr zu sein. Und doch ist das die Wahrheit. Danke dafür, Jesus. Vater, dass dir alle deine Kinder so viel wert und so wertvoll sind, dass du das Wertvollste gegeben hast, was du hattest. Danke dafür. Danke. Darf ich mal fragen heute Morgen, ist jemand hier unter uns, der noch nie eine Beziehung zu Gott eingegangen ist, bewusst? Oder jemand unter uns, der mit Gott gelebt hat. Und wie mein Schulfreund oder wie dieser andere Schulfreund irgendwann den Weg wieder verlassen hat und sich von Gott entfernt hat. Ist jemand hier heute Morgen, der sich neu von der Liebe Gottes berühren lassen will und dieses Wort heute Morgen verstanden hat, dass es für dich war, dass Gott dich persönlich angesprochen hat und dadurch den Wunsch neu in dich hineingelegt hat, heimzukommen, zurückzukommen. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, Mensch, es sind etliche Dinge in meinem Leben, die haften mir an, ich bekomme sie einfach nicht los. Und du hast heute Morgen verstanden, dass du frei sein kannst, wenn du an den glaubst, an dem sie ausgelöscht wurden, ein für alle Mal. Dann möchte ich dich bitten, dort, wo du bist, an deinem Platz, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, bitte vergib mir. Vielleicht bist du jemand wie der verlorene Sohn, der eigentlich zu Hause im Vaterhaus war, dem es aber zu langweilig wurde zu Hause, weil er gemeint hat, die Welt hat so viel zu bieten. Ich will das Leben genießen, ich möchte mich nicht durch die Weisungen des Vaters binden lassen. Und du hast gemerkt nach einer Weile, dass dir das Leben unter den Fingern zerrinnt und dass nichts übrig bleibt davon. Aber du spürst heute Morgen, dass Gott dich nie verlassen hat, sondern immer mit dir war und auf den Moment gewartet hat, wo du innerlich bereit wirst, umzukehren Und unser Gott ist nicht menschlich, der vielleicht wie ein Mensch sagt, du hast mich vorher nicht gebraucht, jetzt brauche ich dich nicht. Sieh mal selbst zu, wie du zurechtkommst. Sondern Gott ist Gott. Und alles, was er schenkt, bleibt unverdient und es bleibt Gnade. Und wenn ein Mensch sich aufmacht, aus dem größten Schlamassel zu Gott umzukehren, und dazu muss man keinen Weg zurücklegen, keinen langen, sondern eine innere Umkehr vollziehen, denn Gott umgibt uns und er ist sowieso da. Dann heißt es in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater lief ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und küsste ihn zärtlich. Diesen Kerl, der noch nicht einmal gewaschen zurückkam, sondern so wie er war. Aber das zeigt, wie Gott ist. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, für den das genau der Augenblick ist, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen und in die rechten Bahnen zu lenken, um Jesus zu folgen. Darf ich mal sehen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, Jesus, ich will kein Larifare mehr machen. Ich will nicht dauernd, Dankeschön, ich will nicht dauernd irgendetwas in meinem Leben fabrizieren und dein Wort und deine Führung herunternivellieren, nicht für mich annehmen. Sondern ich möchte, dass du vollen Zugriff wieder auf mein Herz hast und mich leiten kannst, wie es schon war oder vielleicht zum ersten Mal. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte wirklich umkehren? Dankeschön. Gott blamiert uns nicht, wenn wir einen solchen Schritt tun. Aber er erwartet von uns eine klare Entscheidung, diesen Schritt zu tun. Und wenn wir entscheiden, umzukehren, ist er uns schon entgegengelaufen. Er ist schon bei uns. Ist noch jemand hier, der heute Morgen sagt, ich will das tun. Ich will Jesus neu Raum in meinem Leben geben. Danke. Es gilt auch für alle die, die sich jetzt nicht gemeldet haben. Und ehrlich gesagt haben wir viele Male notwendig, uns immer wieder Gott auszuliefern. Auch wir, die wir uns jetzt nicht gemeldet haben. Jeder Tag mit Gott ist ein Tag der Umkehr, wo wir nicht unseren eigenen Weg gehen, sondern nach ihm fragen und ihm folgen. Und das bedeutet immer eine Abkehr von sich selbst und eine Hinwendung zu ihm. Denn das wissen wir auch, es ist etwas in uns, das will einfach einen anderen, einen eigenen Weg gehen. Und es wird schnell gelockt von Sünde und von anderen Dingen. Aber dann merken wir, wo es letztlich hinführt. Schließt mal eure Augen bitte. Jesus, wir wollen dir danken heute Morgen, dass du nicht gekommen bist, Sünder zu verurteilen, sondern zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Herr, wir danken dir, dass du ein Herz voller Barmherzigkeit hast, Herr. Dass du nur darauf wartest, dass wir uns selber loslassen, um in deine Hände zu fallen, wo allein wirkliche Geborgenheit ist und Frieden und Segen. Danke dafür. Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir eigene Wege gegangen sind, wo wir dich links liegen ließen, wo wir nicht auf dich geachtet haben, wo wir dich nicht geliebt haben, Vater. Reinige uns alle, reinige unser ganzes Herz, Herr. Du sollst neu Raum gewinnen in uns. Wir bitten dich, dass du uns füllst mit deiner Gegenwart. Und uns leitest durch deinen Geist. Uns reinigst durch dein Blut. Uns immer wieder herstellst. Wir danken dir für die Kleider des Heils, die du uns anziehst. Du nimmst alle unsere Lumpen, Herr, und bekleidest uns mit solchen Herrlichkeitskleidern. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. So, Gott hat es uns nicht schwer gemacht, stimmt? Wir haben es uns schwer gemacht in unserem Leben. Aber für manchen ist es eine schwere Entscheidung, weil ein Kampf in uns stattfindet. Aber wer sich für diesen Gott entscheidet, der hat immer die richtige Entscheidung getroffen. Immer. Und jetzt möchte ich einfach die Eltern mit ihren Kindern, die die Kinder segnen lassen möchten, bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen heute Morgen Hände auflegen, wollen beten, wollen euch und eure Kinder segnen. Und Gott bitten, dass er das, was er begonnen hat, vollendet. Es kann sein, dass du jetzt nicht wusstest heute Morgen, dass wir eine Kindersegnung haben. Du musst nicht angemeldet sein oder sonst irgendetwas. Wenn du jetzt Kinder hast, ein Kind, das du noch nie in dieser Form hast segnen lassen, kannst du mit deinem Kind nach vorne kommen. Wenn dein Kind nicht da ist, kannst du selbst stellvertretend nach vorne kommen. Wir wollen einfach alle mit hineinnehmen, die an diesen Gott glauben, der wahrhaftig seine Kinder liebt. Hans, ich möchte dich bitten, nach vorne zu kommen. Komm bitte rüber, damit viel Platz ist. Wir haben genügend Platz. Jan und Ludwig, darf ich euch noch mit nach vorne bitten? Wenn eine Frau schwanger ist unter uns, ist eine gute Gelegenheit. Gott liebt ungeborenes Leben. Beate, Volkert. Das sind zwei Mütter, deren Söhne in Afghanistan sind. Und auch für die beiden wollen wir beten und für die Mamas. Okay, Hans, komm zu mir. Ich möchte dich bitten, dass du betest und ich lege Hände auf erstmal.
Lieber Vater, danke für die Kinder, danke für jedes einzelne Kind, das da ist. Es ist dein Wille und du hast jetzt für die Kinder lieb. Ich danke dir für die Eltern, Herr, die sich entschlossen haben, dass die Kinder kriegen, dass du sie gesegnet hast mit den Kindern, dass du den Eltern Weisheit gibst, dass du den Eltern gute Nerven gibst, wenn einmal schlaflose Nächte sind, wenn mal dieses oder jenes kommt. Ich danke dafür, dass sie die Eltern immer auf dich verlassen können, dass die Kinder später zu dir finden können, wenn sie eigene Entscheidungen treffen können. Ich danke dir, lieber Vater, für die Eltern, die Kinder haben, die jetzt im Krieg sind, die in Afghanistan sind, für die Beate und für den Gerald und für die Magdalena, wo der Robert und der Johannes unten sind, wo die Eltern nicht wissen, was los ist, dass einfach du, Erna, jetzt starke Sicherheit gibst, dass sie sich auf die verlassen können, Herr. Dass sie auch in der Situation, wenn er eigentlich alles aus der Hand genommen ist, wo sie einfach einen jungen Männer fortschicken haben müssen oder fortgehen haben lassen müssen, dass sie sich auf die verlassen können, dass du da bist, dass du auf ihnen aufpasst, dass sie in Ruhe leben können. Ich danke dir, lieber Vater, für alle schwangeren Frauen, die Kinder im Leib tragen, dass du sie liebst. Wir wissen, dass du die ungeborenen Kinder liebst und dass du die Mütter und die Eltern segnest, dass sie keine Angst haben brauchen, dass das alles gut geht und dass sie ihr Leben in dein Hand legen können, lieber Vater. Ich danke dafür, dass wir alle die Kinder haben und die Kinder möchten, dass wir alle wissen können, dass du jedes Kind lieb hast, dass du auch die Eltern lieb hast und dass du von Anfang, ob der Toni halt schon gelesen hat in der Bibel, von den ersten Worten einfach die Menschen segnen möchtest, dass die Menschen einfach dein Reich weiterbauen können, dass die Menschen an dir glauben und mit dir und die Kinder weitergehen. Danke, lieber Vater.
Jesus, wir beten, dass du alles kommen lässt, was du von Ewigkeiten her über jeden beschlossen hast. Wir danken dir für die guten Werke, die du längst vorbereitet hast. Und Vater, dass keins unserer Kinder auf die Länge der Zeit einen anderen Weg geht, als den Weg, der du selber bist, Jesus. Danke dafür. Vater, wir bitten dich um Schutz und Bewahrung. Herr, und wir wissen, dass du nur Dinge zulässt, die zum Segen werden, Herr. Herr, dass sonst nichts geschieht und alles an dir vorbei muss. Danke dafür. Gib's den Müttern und Vätern, den Eltern, den Großeltern das Bewusstsein deiner Gegenwart und deiner Zusagen in dem Leben ihrer Kinder und Enkel. Danke dafür, Jesus. Und Herr, wir legen uns miteinander als Erwachsene und auch die Kinder gemeinsam in deine Hände. Und wir danken dir, dass wir alles aus deiner Hand empfangen, dass du segnest über Bitten und Verstehen. Und dass du es nur gut meinst, Herr. Und dass du Gutes beschlossen hast. Danke dafür. Herr, wir erheben dich und wir rühmen deinen Namen. Es gibt keinen Gott wie unseren Gott. Niemand ist wie du, Herr. Danke, Jesus. Du hast uns unsere Kinder geschenkt. Du hast uns unser Leben gegeben. Und dazu gibst du alles, was wir brauchen. Danke, Herr. Du bist mehr als ein guter Versorger, Herr. Du bist Gott, der Herr. Herr, und wir sind stolz auf dich. Wir sind so dankbar für dich, Herr, dass wir mit dir leben dürfen und dass du mit uns leben willst, Herr. Danke dafür. Danke, Jesus. Herr, danke für die Schönheit, die hier vor uns steht, Herr, die du gemacht hast für all das Gute, Herr, für jedes Gesicht, Herr, für jeden Körper, für alles, was du wirklich wohl gemacht hast. Danke dafür. Wir erheben dich, Herr. Danke, Jesus. Amen. Bist zu uns wie ein Vater.